Es ist Samstag, der 26. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Donald Trump hat einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt, den Wladimir Putin nicht schöner hätte formulieren können. Wenn das als Friedensplan durchgeht, gilt ein heimtückischer Autodiebstahl bald als Klimarettung und Vergewaltigung als Sexabenteuer. Die Klöckner von Notre Dame bzw. aus Rheinland-Pfalz legt sich als Katholikin mit der katholischen Kirche an. Die solle sich künftig nicht mehr in alle möglichen politischen Fragen einmischen. Eine Forderung, die Millionen Deutsche übrigens auch an Julia Klöckner haben. Am Tag, als Jesus auferstand, ist Papst Franziskus hinabgefahren ins Reich des Todes. Er hatte ein mindestens ebenso gutes Gespür für Timing wie US-Vizepräsident J.D. Vance, der Franziskus letzter offizieller Besucher war. Es war seine letzte Prüfung auf Erden. Heute wird Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom begraben. Zig Selbstdarsteller werden sich im Glanze des Vatikans sonnen, denen Franziskus, die katholische Kirche und christliche Werte in Wahrheit am allerwertesten vorbeigehen. Aber irgendwo müssen die Melanias dieser Welt ihre Outfits ja präsentieren und die Donalds ihre teuflischen Egos befriedigen. Würde Franziskus das heutige Schaulaufen rund um sein Grab noch als Lebendiger verfolgen, er wäre vor Scham wohl im Erdboden versunken. Gut, das tut er irgendwie auch so. Wir fragen, wer war dieser Franziskus? Was hat er in seinem 12-jährigen Pontifikat bewirkt und was hat er nicht bewirkt? Und wir wollen nach vorne blicken. Was braucht die katholische Kirche jetzt im Frühjahr 2025, um wieder Strahlkraft zu erlangen, um zum Leuchtfeuer zu werden? Kann das, was dazu benötigt wäre, ein einzelner, wieder älterer Herr bewirken? Oder braucht es dazu ganz grundlegende, die Tradition überwindende Reformen? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Christiane Florin. Sie leitet die aktuelle Kulturredaktion beim Deutschlandfunk und berichtete davor mehr als ein Jahrzehnt über Kirche und Religion. Bei Machtmissbrauch, sexuellem Missbrauch und Frauenverachtung in der Kirche drückt sie kein Auge zu und hält trotz alledem an ihrem katholischen Glauben fest. Alan Posener. Zu den Vorfahren des früheren Chefkommentators der Welt am Sonntag gehörten Missionare und militärgeistliche Anhänger eines muskulären Christentums, wie er selbst es nennt. Auch wenn er heute nicht mehr gläubig ist, beschäftigt ihn die Kirche weiterhin. Bei Papst Franziskus diagnostizierte er beispielsweise einen primitiven Antikapitalismus. Und Bernd Ulrich. Er ist Anhänger von gleich zwei prekären Organisationen, der katholischen Kirche und dem FC Schalke 04 und war 20 Jahre lang stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Mit Papst Franziskus verbindet ihn, dass er sich seit Jahren darum bemüht, der Klimakrise mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Er sagt, ein starker, barmherziger Papst wird heute dringender gebraucht denn je. Herzlich willkommen euch dreien. Schön, dass ihr dabei seid.
Schönen Dank.
Danke.
Hallo.
Danke. Ja, starten wir direkt beim Papstbegräbnis heute. Es gibt wohl kaum eine Trauerfeier auf der Welt, die so viele Menschen bewegt, bei der auch so viele zuschauen wollen. Christiane, warum berührt dieser Tod offenkundig Millionen Menschen, übrigens weit über die Mitglieder der katholischen Kirche hinaus?
Die katholische Kirche ist ja eine Meisterin der Inszenierung. Und das sieht man mehr als im Leben, finde ich, dann im Tod. Und so ein Begräbnis eines Papstes, das ist wirklich so ein Theatrum Sacrum, so ein heiliges Theater. Und ich glaube, dass so einmal das Papstamt, das eben so einzigartig ist, das ist eben nicht wie ein König, das ist auch nicht wie ein Staatspräsident auf der einen Seite, aber dann natürlich auch die Person dieses Papstes, Menschen besonders bewegt, weil das eben so wenig austauschbar ist. Also viele gehen sicherlich, wenn sie können, zu allen Papstbeerdigungen, aber ich denke, dass dieser Papst nochmal ganz besonders viele Menschen erreicht hat, einfach durch seine nahbare Art, durch sein Charisma auch.
Bernd, siehst du das ähnlich und wärst du als gläubiger Katholik heute selbst gern auf dem Petersplatz, um Abschied zu nehmen von diesem Papst, von Franziskus?
Also ich sehe es die Funktion ähnlich wie Christiane. Ich würde aber auch sagen, dass es ein vagabundierendes Spiritualitätsbedürfnis in der Gesellschaft gibt, was sich dann auf solche Ereignisse projiziert oder wirft oder daran saugt oder sich daran erinnert sozusagen an das, was fehlt. Ich wäre auch gern da, ja. Das ließ sich jetzt nicht so schnell einrichten, aber ich bin auch jetzt nicht, mir reicht es auch, wenn ich in die Kirche um die Ecke gehe.
Ja, und wir sind ganz dankbar, dass du nicht da bist, sondern heute hier beim Presseclub. Alan, warum glaubst du, ist das so, dass ein Papsttod und ein Begräbnis, wie es an diesem Wochenende stattfindet, so viele Menschen in seinen Bann zieht, obwohl sich doch zumindest in Kerneuropa, insbesondere in Deutschland, immer weniger Menschen gerade der katholischen Kirche zugehörig fühlen?
Naja, das ist so ein... Der ist so eine Medienpersönlichkeit, nicht der Papst, egal wer es ist, aber dieser ganz besonders, der hat sich ja entsprechend inszeniert. Und ich meine, es ist, nehmen wir einen gleichaltrigen Menschen, wenn Keith Richards sterben würde und so begraben würde, dann würden genauso viele Leute hingehen, würde ich mal annehmen.
Das heißt, also, du stellst ihn quasi auf eine Linie wie Popkulturgrößen, wie den Gitarristen von den Rolling Stones.
Ja, sehr schön, dass du erläuterst, wer Keith Richards ist.
Ich glaube, dass mehr Leute wissen, wer Keith Richards ist, als wir.
Ja, also ich halte das im Wesentlichen für, also sagen wir zu zwei Dritteln, für eine popkulturelle Erscheinung. Natürlich gibt es bei 30% will ich mal unterstellen, das Bedürfnis, dem Oberhaupt der katholischen Kirche gebührenden Abschied. Also pay their respects, wie man sagt, ihm Respekt zu erweisen.
12 Jahre war Franziskus Papst, der erste aus Lateinamerika. Zu Beginn auch eine transparente Beichte sozusagen von mir als Katholik. Für mich war dieser Papst der größte und letztlich auch beste, zumindest zu meinen Lebzeiten, hat mich ein Stück weit mit meiner Kirche versöhnt, die Entfremdung ein bisschen reduziert, weil er für mich das Herz so auf dem rechten Fleck hatte, offenbar ein feiner, empathischer Mensch auch war. Ihr dürft das sehr gerne anders sehen in unserer Diskussion, denn wir fragen uns jetzt, was wird von diesem Papst in Erinnerung bleiben? Ganz am Anfang wohl erstmal seine demonstrative Bescheidenheit. Statt im apostolischen Palast lebte er in einer 70 Quadratmeter großen Wohnung im vatikanischen Gästehaus Santa Maria. Statt der prunkvollen roten Schuhe, die Päpste seit Jahrhunderten trugen, trug er schwarze Straßenschuhe. Sein Papamobil war eine umgebaute, gebrauchte R4-Klapperkiste, so muss man es wohl sagen. Und auf eigenen Wunsch wird er am Samstag in einem schlichten Holzsarg beerdigt. Christiane, war Franziskus ein Meister der großen Gesten oder war er auch im tiefen Herzen so bescheiden und konnte gar nicht anders?
Also ich habe ihm am Anfang tatsächlich abgenommen, dass ihm das alles ein Anliegen ist, dass er eine arme Kirche will, dass er eine Kirche der Armen will. Ich fand auch den Bruch zu seinem Vorgänger deutlich, ob es nur inszeniert war oder nicht, aber auch wenn es nur eine Inszenierung wäre, war es eben ein deutlicher Bruch, dass er so, wie Benedikt das Amt ausgefüllt hatte, nicht weitermachen wollte.
Benedikt aber war dann eher noch so ein Bling-Bling-Papst, ne? Der auf all die Accessoires der Macht, des Glamours setzte.
Benedikt hat natürlich auch nicht gesagt, dass es für ihn selber Bling-Bling macht, sondern immer für den Allerhöchsten, aber klar, es war sehr viel Bling Bling, viel Gold, viel Spitzendeckchen-Katholizismus bei Benedikt, ja. Und damit hat dann eben schon dieser Mann vom anderen Ende der Welt, wie er sich selbst genannt hat, aufgeräumt. Hat auch gesagt, er will diesen theologischen Narzissmus nicht, diese Selbstbezüglichkeit. Was er dann am Ende tatsächlich gemacht hat, ob er Verhältnisse auch in seiner Kirche gerechter gemacht hat, übrigens ja auch Besitzverhältnisse gerechter gemacht hat, also daran habe ich dann doch große Zweifel. Für mich hatte sich das dann im Laufe seines Pontifikats einfach auch als Erzählung, als Inszenierung verselbstständigt. Also da wurde schon mächtig an der Legende gestrickt.
Siehst du das ähnlich, Bernd, dass das sehr viel Schein war und gar kein wahres Anliegen? Ich meine, abseits von der Frage, dass er natürlich auch für künftige Päpste ein bisschen die Preise verdorben hat, wenn die jetzt wieder zurück zum Prunk wollen.
Ich würde da mit einer Frage von Franziskus darauf antworten, der ja mal zum Thema Homosexualität gesagt hat, wer bin ich, darüber zu urteilen. Also ich kann das natürlich nicht beurteilen, was er wirklich in Wahrheit wollte und gedacht hat, aber es waren nicht nur Zeichen, die er gesetzt hat, sondern er hat sich ja auch in einer Zeit, in der sich die gesamte Welt, zumindest die westliche Welt, bei der Migrationsfrage zum Beispiel nach rechts bewegt hat, hat er sich nicht nach rechts bewegt und hat demonstrativ diese Stellung gehalten. Und auch als die Welt anfing, sich von der Klimafrage und der ökologischen Frage wieder mehr abzuwenden, hat er auch nicht diese Bewegung mitgemacht. Also ich finde, das sind schon auch subversive Leistungen dieses Papstes, die darauf schließen lassen, dass ein großer Anteil von dem, was er am Anfang an Zeichen gesetzt hat, auch wirklich so gemeint war.
Total. Über den politischen Papst reden wir gleich noch ausführlich. Alan, erstmal an dich nochmal die Frage zu dem Auftreten des nun verstorbenen Papstes. Hast du ihm das abgenommen, diese Bescheidenheit?
Es gibt einen großen jüdischen Rabbiner, Jesus aus Nazareth, der gesagt hat, an die Pharisäer gerichtet, wenn ihr Almosen gebt mit der rechten Hand, soll nicht einmal die linke Hand wissen, dass ihr das tut. Das macht im Geheimen. Und wenn jemand Tausende, Zehntausende von Kilometern in einem Jet fliegt, um Armenviertel in Mexiko zu besuchen oder Prostituierten die Füße zu waschen, dann muss ich sagen, der macht genau das nicht, was der Gründer der Kirche, der wahrscheinlich keine Kirche gründen wollte, andere Frage, was Jesus von Nazareth gewollt hätte. Das heißt, ob ich es ihm abnehme, ist jetzt relativ egal. Aber diese Art von demonstrativer Zuwendung finde ich zutiefst unchristlich.
Ja, ich habe Bernd Ulrich gerade hier massiv mit dem Kopf schütteln hören, ob deiner ketzerischen Aussagen hier, Alan. Warum, Bernd?
Ja, das ist jetzt eine sehr protestantische Herangehensweise.
Also, oh nee, mir das.
Doch, ja, das muss jetzt leider sein, weil alles, was ein Papst macht, ist demonstrativ. Und er muss immer mit Flugzeugen fliegen und er hat immer einen großen Stab um sich herum. Aber dieser Papst ist der ist ja nicht nur weit weggeflogen, um dann Prostituierten die Füße zu waschen, was ich im Prinzip im Übrigen für ein sehr, sehr gutes Zeichen halte, sondern er ist auch in die Mensa gegangen im Vatikan. Also das war nicht nur nach außen gerichtete Zeichen, aber alles, was ein Papst tut, ist ein Zeichen und man kann ihm dann immer unterstellen, dass er eigentlich nur was demonstrieren will. Ich finde das zu streng. Also ich würde da ein bisschen katholischer drauf gucken.
Christiane?
Es gab ja am Anfang seiner Amtszeit eine wunderbare Weihnachtsansprache von ihm mit den an die Kurienbeschäftigten, vor allem dann ja auch an die dort versammelten Kardinäle. Da hat er von den 15 Kurienkrankheiten gesprochen, ne? Also Narzissmus und Hochmut und Karrierismus und so weiter und so fort. Und er hat ja da am Anfang zumindest schon ernst gemacht, dass er gesagt hat, entweder gar keine Dienstwagen oder nur kleine Dienstwagen und auch kleinere Wohnungen. Er hat es aber nicht umgesetzt. Also die Dienstwagen sind für die anderen tatsächlich doch nicht kleiner geworden. Die Wohnungen sind auch nicht kleiner geworden. Und es laufen im Vatikan noch dieselben Karrieristen rum, die am Ende auch keine Angst mehr vom Papst hatten.
Ja.
Vielleicht muss man damit verbunden auch die Frage stellen, er ist mächtig, klar, er ist der Monarch sozusagen dieser Monarchie, der Chef, aber offenbar nicht mächtig genug, dass, wenn er es denn gewollt hat, das dann auch wirklich durchzusetzen, wenn er das mit der Bescheidenheit auch für die sozusagen als institutionelle, grundlegende Verhaltensweise gewollt hat.
Ja. Ich sehe es da tatsächlich auch wohlwollender, weil irgendwie, wenn der an der Spitze quasi das etwas beispielhaft vorleben will, auch symbolisch Zeichen setzen will, von wegen, wir haben die Schwächsten dieser Welt vergessen, deshalb fahre ich dahin und mache demonstrativ ihnen meine Aufwartung, dann ist das, glaube ich, genau das, was er wollte. Also seine erste Reise, die ging nach Lampedusa. Dort prangerte er die Gleichgültigkeit der Welt angesichts des Todes tausender Flüchtlinge im Meer an. Alan, du sagst selbst, du bist Atheist, aber sehr christlich erzogen worden. Wie fandest du das damals von diesem Papst, der sich so offensiv politisch einmischte, schon vom ersten Tag seines Pontifikats an?
Naja, es ist auch wieder diese Geschichte. Er muss nicht, er hat da keine Kinder, die er in Schulen schicken muss, wo nicht mehr Deutsch gesprochen wird. Er ist nicht derjenige, der sich Wohnraum konkurrieren muss mit Leuten von außerhalb. Er hat's ja leicht. Es kostet ihn rein gar nichts. Und das kann man protestantisch sehen, aber ich würde sagen, es ist jesuitisch, es ist, was Jesus gewollt hat. ziehe doch die Konsequenzen deines Handels. Und diese ganze Demonstrative, ich bin für die Armen da, das nehme ich ihm, gerade weil ich es ihm vielleicht abnehme, ist es ja wie die Kommunistenführer, die auch die Massen beschworen haben. Aber es ist der falsche Weg. Wenn er wirklich was für die Armen tun will, dann darf er nicht so antikapitalistisch sein, wie dieser Papst war. Es ist nicht eine Frage von, ich bin für die Armen. Wenn ich für die Armen bin, wie kriege ich Arbeitsplätze für die, indem Fabriken gebaut werden? Wie kriege ich Schulen für die und so weiter? Das ist doch die Frage und doch nicht einfach irgendwie hinkommen und sagen, ja, wir müssen unsere Herzen öffnen.
Gut, jetzt ist der Papst kein Unternehmer. Wieder heftiges Kopfschütteln bei Bernd Ulrich. Warum erst du und dann Christiane?
Also der Antikapitalismus oder die Kapitalismuskritik von Franziskus, darüber kann man, ist ein eigenes Kapitel, kann man sich darüber unterhalten, dass die einzige Methode für die Armen was zu tun ist, mehr Wachstum und mehr Fabriken. Kann man jetzt aber schon mal in Frage stellen. Es gibt ja doch eine ganze Menge Ungleichheit zwischen Arm und Reich und da wäre auch Spiel, um damit die Ärmeren mehr bekommen. Ich will aber nochmal vorschlagen, dass wir über die Kriterien reden, mit denen wir diese ganze Sache angucken und diesen Papst angucken, weil von wegen nichts gekostet. In der gleichen Zeit, in der dieses Pontifikats, ist die orthodoxe Kirche in Russland zu einer kriegerischen, martialischen, autoritären Kirche geworden, mehr noch als sie das davor war. In der gleichen Zeit sind die Evangelikalen, wie soll man das sagen, noch verrückter geworden und jetzt stehen da sich protestantisch nennende Kirchenmitglieder um Donald Trump herum und führen irgendwelche Charlatanerien auf und führen ein Anmaßungs- und Ausgrenzungschristentum auf. Also der hat zumindest diesen beiden Trends, die Großtrends, nicht mitgemacht, sich dem entgegengestellt. Und dafür bin ich, ich will nicht sagen dankbar, aber doch ein bisschen froh.
Also das sehe ich ähnlich. Ich fand diesen Besuch auf Lampedusa, das war ja das erste Mal, dass er offiziell den Vatikan verlassen hat nach der Wahl. Das fand ich war ein starkes Zeichen. Und wenn ein Papst eine Macht hat, dann liegt die schon in starken Zeichen und eben auch in starken Worten. Und da sind auch Worte, finde ich, substanziell, weil es einen großen Unterschied macht, ob ein Papst einfach so ganz allgemein Barmherzigkeit und so weiter predigt oder ob man wie Franziskus eben sagt, diese Geflüchteten, das sind Menschen, das sind keine Feinde, das sind keine Ströme, das sind keine Massen, die wir abwehren, sondern das sind Menschen und die haben eine Würde und das ist das Thema, das ihn vom ersten Tag seines Pontifikats bis zum letzten Atemzug beschäftigt hat und da muss ich wirklich sagen, da habe ich großen Respekt vor und wenn wir jetzt schon manchmal hier mit Bibelzitaten um uns hauen, da würde ich sagen, da war er Stachel im Fleisch, ja, weil wirklich die ganze politische Bewegung, die große politische, der Zeitgeist sozusagen in eine ganz andere Richtung ging und da ist es wichtig, eine Stimme zu haben, die viele hören und die eben sagen, wir sprechen da über Menschen. Und er hat das ja mit Kapitalismuskritik immer verbunden. Er hat ja gesagt, Menschen flüchten, weil sie in den Ländern, aus denen sie kommen, aus verschiedenen Gründen, einer davon ist ein kapitalistisches, turbokapitalistisches Wirtschaftssystem, nicht mehr leben können. Oder weil die klimatischen Bedingungen so sind, dass sie dort nicht mehr leben können. Und das finde ich eben wichtig, auch erst recht zu einer Zeit, wo eine C-Partei hier in Deutschland einen Überbietungswettbewerb sich liefert in Sachen Abschottung und Abschiebung.
Alan, ich merke an deinen Reaktionen, diese Gegenreden haben dich zumindest noch nicht restlos überzeugt. Warum?
Erstens, Franziskus ging nach Lampedusa 2013. Das war 2 Jahre, bevor hier die große Welle der Willkommenskultur war. Und ich war auch all die Leute, die in den Bahnhöfen gestanden haben mit Blumen und so weiter, in deren Wohngegenden aber, und ich beziehe mich ja dadurch ein, die Leute dann nicht, die zu uns gekommenen nicht gewohnt haben. Das heißt, damals war es populär. Das war sogar populistisch. Das ist das Erste. Und das Zweite, was Kapitalismus betrifft, seine Eltern, Badoglios Eltern, sind von Italien nach Argentinien gegangen. Warum? Weil es damals Argentinien besser ging als Italien. Weil damals Argentinien eine demokratische soziale Marktwirtschaft war. Und wer hat das kaputt gemacht? Die Peronisten, die Linksperonisten, die Populisten, Linkspopulisten, dann auch Rechtspopulisten, die vorgegeben haben, etwas für die Armen zu tun. Und in Wirklichkeit das Land so abgewirtschaftet haben, dass es heute mehr oder weniger dritte Weltstatus hat. Und da hat kein Wort dagegen gefunden, obwohl es vor seinen Augen sich abgespielt hat. Das heißt, die Idee, dass er so stark gegen den Zeitgeist opponiert habe, das stimmt nicht. Der hat sich immer angepasst. Der hat sich in Argentinien angepasst und als er nach Europa kam, war Willkommenskultur der Zeitgeist, zumindest in Italien, Deutschland, Mitteleuropa, ja, Westeuropa allgemein. Also das ist alles nicht ganz so richtig, was ihr sagt, Bernd und Christiane. Das stimmt nicht.
Aber er ist dabei geblieben, als es nicht mehr Zeitgeist war. Ja. So, und er hat es auch bestimmt 2013 nicht gesagt, aus dem Bedürfnis heraus auf einer Welle des Zeitgeistes zu surfen, sondern ich finde schon, dass man sich als Christ und als Papst wohl erst recht mit der Vorstellung der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen intensiv auseinandersetzen muss und dass diese Vorstellung einer Gottesebenbildlichkeit durchaus dazu führt, dass man sagt, wer aus einem anderen Land kommt, wer vielleicht auch einen anderen Glauben hat, der ist nicht unser Feind. Also das, finde ich, hat jetzt wenig mit einer Mode zur Willkommenskultur zu tun. Er ist dabei geblieben, auch als es politisch schwieriger wurde.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist NordVPN. NordVPN, das ist ja gar nicht mehr so neu. Viele von uns kennen es, viele von uns nutzen es aus den ganz einfachen Gründen. Denn wenn wir unterwegs sind, dann wollen wir Dinge schauen. Ja, was weiß ich, keine Ahnung, ich bin irgendwo im Ausland und will die Bundesliga gucken. Da heißt es plötzlich, ja, es geht leider nicht. Dieser Stream ist in deinem Land hier gerade nicht verfügbar. Also ich möchte eben jetzt hier nicht irgendwie bei 28 Grad und Sonne mit Cocktails draußen am Pool sitzen, sondern ich möchte wissen, was Hubert Aiwanger bei Maischberger erzählt. Oder ich möchte möglicherweise auch einfach nur sicher surfen. Für all das gibt es NordVPN. Ne? Das gibt es für Sport und Unterhaltung. Du greifst also sicher auf Lieblingsstreams und Inhalte aus deinem Heimatland zu. Egal, wo du gerade auf der Welt bist. Es ist auf Reisen extrem wichtig. Ne? Du nutzt deine zahlungspflichtigen Abos ja auch im Urlaub, egal wohin du gehst. Und du möchtest dann auch das Ganze nutzen. Und es ist für jeden geeignet. Es ist einfach zu bedienen. Mit einem Klick stellst du eine Verbindung her. Oder du nutzt die automatische Verbindungsfunktion, um dich zu schützen. Es gibt so viele Vorteile von NordVPN. Ne, gerade wenn man auch Familie hat, du schützt deinen Haushalt mit einem NordVPN-Konto einschließlich gemeinsam genutzter Geräte. Also du hast nicht nur im Ausland was davon, sondern halt eben auch zu Hause. Du surfst damit sorgenfrei, denn NordVPN verfolgt deine Online-Aktivitäten nicht. Für die Zuhörerschaft vom Presseclub gibt es ein exklusives Angebot über den Link nordvpn.com/Presseclub mit K erhält man jetzt einen exklusiven Mega-Rabatt und 4 Monate zusätzlich auf den 2-Jahres-Plan dazu. Es ist völlig risikofrei mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link und alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Presseclub.
Diese Wirtschaft tötet, lautete ein Satz von Papst Franziskus. Dieser Satz hat ihn sehr populär gemacht auf antikapitalistischen Demos auf der ganzen Welt. Alan, was hat der Satz bei dir ausgelöst?
Unglaublichen Zorn. Denn dieser Kapitalismus, den er kritisiert, hat mehr Menschen in kürzerer Zeit aus der Armut rausgeholt als irgendeine Wirtschaftsform vorher. Ich will nicht sagen, dass sie keine Kosten hat. Natürlich hat sie Kosten. Und natürlich tragen weder Christiane noch Bernd noch ich noch du, Markus, diese Kosten hauptsächlich. Natürlich tragen das andere Leute und trägt das die Erde, das Klima zum Beispiel. Das zu leugnen wäre unsinnig. Aber dennoch, diese Wirtschaft tötet nicht. Diese Wirtschaftsform, Kapitalismus, Marktwirtschaft rettet. Und die Abkehr von dieser Wirtschaftsform, ob in Gestalt des Autoritarismus in Russland oder des Autoritarismus, Peronismus in Argentinien, das tötet. Und da sieht man wieder, wie er sich anbiedert an einen Zeitgeist, der mal in der Tat links war und der jetzt nicht mehr links ist, ob man das gut oder schlecht findet.
Bernd, was meinst du, waren solche wirtschaftspolitischen Einwürfe von Franziskus auch so ein Stück weit naiv?
Ich bin immer zurückhaltend, anderen Leuten Naivität zu unterstellen.
Er hört uns nicht mehr,
das von oben. Ja, ich glaube natürlich, dass er uns immer noch hört. Als Katholik.
Selbstverständlich.
Genau. Also, dass der aus der Tradition der Befreiungstheologie kam und davon was beibehalten hat und manches da unterwegs falsch und kitschig geworden ist, das würde ich gar nicht bestreiten wollen. Es ist aber wieder dann irgendwann wahrer geworden, Alan, weil was wir ja die Hauptbewegung oder die Hauptbeunruhigung, die wir momentan erleben, dazu gehört, dass Teile des westlichen Kapitalismus beschlossen haben, die Demokratie abzuschaffen. Insofern, ich weiß nicht, da schüttelt es den Kopf, also ich weiß nicht, wie man das, was in Amerika passiert, anders interpretieren kann als so. Und insofern ist sozusagen in dem langen Bogen des Richtigen und des Irrtümlichen in dem, was Franziskus und andere Kapitalismuskritiker gesagt haben, sind wir jetzt wieder am Punkt angekommen, wo es etwas richtiger ist.
Ja, und bevor es in ein antikapitalistisches oder prokapitalistisches Proseminar abdriftet, hole ich die Diskussion zurück zum Verstorbenen. Auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg hat Franziskus manch einen irritiert, muss man sagen, zu der Eskalation des Konflikts. Könnte auch, Zitat, das Bellen der NATO an Russlands Tür beigetragen haben, meinte Franziskus etwa. Und 2 Jahre nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine legte er den Ukrainern Mut zur weißen Fahne nahe, zur Kapitulation. Also Christiane, was steckt hinter diesen Aussagen von Franziskus, die tatsächlich scharf kritisiert wurden?
Ja, die wurden auch von mir scharf kritisiert in einem Kommentar. Also da steckt meiner Ansicht nach tatsächlich eine Täter-Opfer-Umkehr dahinter. Zumal, wenn man bedenkt, dass er den Namen Putin nicht ausgesprochen hat, dass er Putin nicht als Aggressor benannt hat. Wenn ich es freundlich betrachten würde, würde ich ja noch eine gewisse Verbindung auch da wieder zu einer sehr berühmten Bibelstelle sehen, nämlich die mit der Wange. Ja, man hält auch noch die andere Wange hin, nachdem man auf die eine geschlagen wurde. Aber es ist ja fast infam, diese Verhaltensweise dem Opfer des Angriffs nahezulegen. Das kann man für sich individuell beschließen, dass man auch noch die andere Wange hinhält, aber das kann man eben nicht dem angegriffenen Land sozusagen als dann eben auch als Papst und auch als politische Figur empfehlen. Also das fand ich vollkommen daneben. Also er ist in diesem Krieg Russland gegen die Ukraine wirklich kein Leuchtturm, keine moralische Orientierung gewesen.
Ich finde das übrigens sehr gut, dass du hier eine gewisse biblische Tiefe in diesen Podcast reinbringst, indem du immer wieder zitierst. Gerne weiter so. Bernd, ist das aber vielleicht auch dann die Grenze für die politische Einmischung eines Papstes, weil er natürlich aus seiner christlichen Lehre heraus nicht beurteilen sollte vielleicht auch, wer hier welche Landgebiete zurückgeben müsste und welcher Angriff zu rechtfertigen ist oder nicht. Sollte sich da ein Papst vielleicht aus solchen großen Fragen doch eher raushalten?
Ich glaube, man muss sich mal vergegenwärtigen bei dieser Frage von dir, Markus, was die katholische Kirche eigentlich ist. Also das ist die größte globale Organisation, in der man freiwillig und individuell Mitglied sein kann.
So, und 1,4 Milliarden Menschen sind das.
Genau, und über den ganzen Globus und in verteilt und in fast allen Staaten dieser Erde präsent. Das heißt, alles Sprechen von Päpsten muss im Prinzip darauf ausgerichtet sein, irgendwie diese 1,4 Milliarden in ihrer Gemeinsamkeit sozusagen zu adressieren. Oder diese Gemeinsamkeit auch herzustellen. Das hat oft erkenntnisfördernde Effekte, wie zum Beispiel bei der Ökologie, weil es ein Menschheitsthema ist. Es kann aber auch problematische Effekte haben, wie bei der Position des Papstes zur Ukraine. Ich glaube, wir vier haben zum Thema Ukraine ähnliche Meinung. Ich bin ganz klarer Befürworter der Unterstützung der Ukraine und finde, dass sowas tut mir dann weh, wenn ich das höre vom Papst. Das ist aber als Katholik völlig normal. Das Mitgliedsbuch brennt sozusagen alle 5 Minuten ein bisschen. Das, insofern, ich möchte nur trotzdem erklären, warum ein global agierender Papst und der noch dazu aus dem globalen Süden kommt, sowas sagen kann. Das hat damit zu tun, und wir sehen das ja auch, dass wir im Westen immer denken, wenn wir ein Verbrechen in unserer Nachbarschaft haben, dann ist es ganz, ganz wichtig. Wenn wir aber Verbrechen begehen, dann kann man auch danach darüber hinweggehen. Die meisten Länder der Welt stehen diesem Ukraine-Konflikt mit verschränkten Armen daneben. Ja, das ist nicht so, dass die diese eklatante und schlimme Verletzung von Völkerrecht, dieses Morden von Putin, da sagen, ja, es gibt viele schlimme Dinge. Es gab auch schon viele schlimme Dinge. Und ich glaube, dass neben dem, was Christiane gesagt hat, dem biblischen Moment, dass es auch dieses sozusagen global-katholische dabei gab. Und trotzdem bleibt für mich, ist das eine moralische Aufweichung.
Alan, deinem Gesichtsausdruck konnte ich entnehmen, da gehst du nicht ganz mit.
Nein, also wenn es stimmen würde, dass die Mehrheit der Völker und Nationen im globalen Süden mit verschränkten Armen daneben steht, wie ein brutaler Diktator ein anderes Land überfällt und mordet und vergewaltigt und Kinder entführt und so weiter, dann hat eben die Mehrheit der Welt, die Mehrheit im globalen Süden, umso mehr Anspruch darauf, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche als eine moralische Instanz sagt, das geht nicht. Das ist nicht bloß eine europäische Sache. Das ist nicht bloß ein Kampf zwischen weißen Völkern, die euch im globalen Süden nicht angeht. Das ist eine Prinzipienfrage, wo die Kirche prinzipienfest sein muss. Aber er stellt sich halt in die unselige Tradition von Papst Pius XII., der auch, als es um europäische Angelegenheiten ging, wen kümmert das da schon, was da passiert, sich allzu sehr herausgehalten hat. Und seitdem hat man über Pius XII. Ja auch deutliche Worte gefunden. Und zu Recht.
Pius XII., der zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland wirkte.
Und zum Holocaust vornehm schwieg. Und ja, wen interessieren schon die Juden? Also ich meine, wirklich.
Der Vergleich ist jetzt ein bisschen groß.
Ja, Pius XII. War ein großer Papst, das stimmt. Aber ich meine,
nein
das, man kann nicht sagen.
Nicht dieselbe Grad von Verbrechen oder Fehlleistung, würde ich mal sagen.
Naja, umso leichter müsste es dann sein, sich klar zu äußern.
Papst Franziskus galt für viele als vergleichsweise progressiv, gerade auch im Umgang mit Frauen. Tatsächlich ist eine Frau, Maria, bedeutender als alle Bischöfe, schrieb er zum Beispiel 2013. Er berief Frauen in Leistungspositionen im Vatikan und auch gegenüber der LGBTQ-Community schlug er einen neuen Ton an. Wenn jemand homosexuell ist und Gott sucht und guten Willens ist, wer bin ich über ihn zu urteilen, hat Bernd Ulrich zu Beginn schon zitiert. Alan, glaubst du, mit solchen Äußerungen hat der Papst viele konservative Katholiken wiederum gegen sich aufgebracht?
Oh, na ganz bestimmt. Ich kenne einige, auch hier in Deutschland. Und gerade weil Bernd gesagt hat, denk an den globalen Süden. War natürlich im globalen Süden, in Afrika etwa, wo die meist, also sagen wir, die am stärksten wachsende Gruppe von Katholiken lebt und woher wahrscheinlich der nächste Papst kommen wird, wenn es denn gerecht zugeht bei dem Konklave. Dort findet man das überhaupt nicht gut. Und das, was ich dazu meine, ist egal, weil wie Bernd sagt, das ist ja eine Mitgliederorganisation, niemand muss katholisch werden, niemand muss das gut oder finden, was die Kirche zu Homosexualität sagt. Wäre ich katholisch, würde ich es gut finden. Von außen gesehen, sage ich, war interessant. Übrigens aber auch eine Anpassung an europäischen Zeitgeist. Ne? Ich nehme an, dass der nächste Papst das nicht machen wird.
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von Ellen, von deiner Antwort, weil eigentlich müsstest du jetzt sagen, in der Logik deiner bisherigen Argumentation, dass er das nur opportunistisch gemacht hat, der Franziskus, weil es so viele Homosexuelle im Vatikan gibt.
Okay, also Christiane, der Theologe Manfred Lütz meinte im Podcast mit Paul Ronsheimer, es habe unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit revolutionäre Veränderungen in Rom gegeben. Das Kardinalskollegium sei de facto abgeschafft worden. Frauen könnten jetzt Leiterin aller führenden römischen Behörden werden und damit potenziell auch über die weltweiten Bischofsernennungen bestimmen. Was meinst du, wie viel hat Franziskus hier tatsächlich bewegt?
Also mit dem Wort Revolution, da wäre ich wirklich vorsichtig, das würde ich nicht verwenden für die paar Reformchen, die es da gegeben hat und dass jetzt auch Frauen da eine Leitungsposition einnehmen können, ja. Aber
ist schon neu.
Ist neu, aber es ist eben nicht Gleichberechtigung. Also Gleichberechtigung ist eben Gleichberechtigung und heißt nicht, dass Frauen von Gnaden einiger Männer irgendwelche Posten haben können. Gleichberechtigung heißt, dass Frauen, wenn sie das wollen, all die Möglichkeiten haben, die Männer auch haben, und die haben sie auch unter Franziskus nicht bekommen. Und Franziskus,
also auch Priesterin, Bischöfin,
ja, auch Priesterin, natürlich. Die Weihe, ich meine, die entscheidenden Ämter sind nach wie vor, Frauen in Leitungspositionen hin oder her, sind ja die Weiheämter. Das sind die Ämter mit der Macht und übrigens ja auch mit der spirituellen Macht dann ausgestattet. So. Und unabhängig davon, was ich persönlich von Weiheämtern halte, finde ich, solange es, wenn es die gibt, dann sollten auch Frauen dazu Zugang haben. Also Gleichberechtigung ist das eben nicht, sondern das ist allenfalls Gönnerhaftigkeit. Und also eine Revolution wäre wirklich für mich, wenn die katholische Kirche sagen würde, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das tut sie aber nicht und das hat Franziskus auch nie gewollt.
Bernd, wie ist deine persönliche Sicht darauf und kannst du verstehen, warum sich die Kirche auch unter Franziskus da schwer tut, weil sie sich auf ihre Traditionen beruft und sagt, okay, wir sehen schon, wie es in der Gesellschaft ansonsten zugeht, aber wir sind nun mal eine traditionelle Organisation.
Ja, an der Stelle muss ich jetzt vielleicht doch mal sagen, wie ich in der Kirche sein für mich interpretiere. Also ich stimme Christiane komplett zu, bin trotzdem in der Kirche und ich finde ja das zivilisatorisch Wertvolle und immer wertvoller Werdende an der katholischen Kirche, dass es eine riesige, die größte Organisation ist, die größte gesündige Organisation ist, in der man freiwillig Mitglied sein kann. Und das bedeutet für jedes Mitglied der katholischen Kirche, dass es sich auch mit sozusagen an der Sünde dieser Institution identifiziert, die es nicht selber begangen hat. Also wenn es gut läuft, ja, befreit einen das von ein bisschen von Intoleranz und moralischem Narzissmus. Und wir als Deutsche kennen das ja ziemlich gut, dass wir für eine Sache Verantwortung übernehmen, die wir nicht selber verbrochen haben. Und ich finde, deswegen bin ich noch immer in der katholischen Kirche nach langem Hin und Her, die ist immer wieder in Lebensphasen. Die Sache mit den Frauen und auch mit den Homosexuellen ist für mich, gehört zu den größten schmerzlichen Teilen, wo man auch eigentlich sagen müsste, tschüss, das war's. Und ich habe lange überlegt, ob meine Kinder getauft werden, gerade die Mädchen. Das ist völlig klar und ich verstehe jeden, der sagt, unter den Bedingungen nein.
Ja, würde ich dir auch persönlich zustimmen. Also das ist wirklich sowas von vorgestern, dass da gewisse riesige Gruppen und der Menschheit quasi ausgeschlossen wurden von den entscheidenden Positionen. Etwas anderes sehe ich, wenn auch in der Zeit von Franziskus Pontifikat beim Thema Abtreibung oder Verhütung die Kirche skeptisch bleibt, sehr skeptisch sogar, weil so dieses Gedanken, okay, es muss nicht jeder so sein wie der grüne Ortsverein Friedrichshain-Kreuzberg. Also dafür gibt's nun mal die katholische Kirche auch, um Positionen aufrechtzuerhalten, die nicht jeder in der Gesellschaft teilt. Wie blickst du darauf, Alan?
Ja, das ist für mich jetzt ein bisschen schwer, weil ich bin zwar nicht Protestant, wie Bernd unterstellt, sondern Anglikaner und wir vereinen das Beste beider Welten. Außerdem glaube ich sowieso nicht an Gott, aber also ich bin atheistischer Anglikaner und ich möchte ungern diesem Mitgliederverein irgendwie reinreden. Das müsst ihr unter euch, glaube ich, ausmachen, wie ihr eure Organisation seht. Also für mich ist immer so, ich will nicht, dass der Papst mir Vorschriften macht und sei es über seinen Einfluss auf die Politik. Ich will nicht, dass die katholische Kirche, und da war Benedikt viel, viel schlimmer als Franziskus, irgendwie kommt und sagt, wir sind eine moralische Autorität und weil wir eine moralische Autorität sind, hat die Politik das zu machen und das zu machen. Das lehne ich ab. Aber ich würde als Katholik, Bernd, Christiane, Markus sagen, bitte, es ist euer Verein, deal with it.
Christiane.
Also obwohl ich ja hier Bibelkenntnis simuliere, muss ich ja sagen, dass ich vor 3 Jahren aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten bin. Also Sorry. Bei mir brennt kein Mitgliederbuch mehr. Ne? Und ich bin deshalb ausgetreten, weil ich sehr viele Recherchen zum Thema Missbrauch gemacht habe. Sexualisierte Gewalt, vor allem gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und da ist für mich dann schon eine Verbindung zum Thema Abtreibung. Ich kann verstehen, wenn die katholische Kirche sagt, Abtreibung, das ist eine schwere Gewissensentscheidung und da sind eben bestimmte Abwägungen, okay. Aber wenn ich weiß, dass die Kinder, wenn sie geboren sind, nichts wert waren, dass man nicht den Kindern zur Seite stand, sich bis heute nicht bemüht, das aufzuarbeiten und aufzuklären, dann frage ich mich eben schon, was ist diese Position des angeblichen Lebensschutzes beim Thema Abtreibung denn wert? Denn da, wo sie die Liebe zu Kindern oder das Bedürfnis, Kinder zu schützen, zu unterstützen, beweisen könnte, da tut sie es ja nicht. Ich habe keine Recherche gehabt, aus der herauskam, dass Kinder so viel wert sind, dass Täter eben verfolgt werden, dass Betroffene unterstützt werden, dass sie alle zur verfügbar stehenden Hilfsmittel bekommen. Also ja. Was ist dann diese Position beim Thema Abtreibung wert, dass man sagt, wir schützen das Leben, weil uns Kinder so viel wert sind?
Ich glaube auch beim Thema Missbrauch, das ist der Punkt, warum die katholische Kirche gerade in Deutschland so viele Mitglieder oder der Hauptpunkt verloren hat. Es waren vor nicht allzu langer Zeit 30 Millionen Katholiken in Deutschland. Jetzt sind es unter 20 Millionen knapp. Darunter, im Gegensatz dazu, wächst die katholische Kirche sogar in Asien und in Afrika. Aber ich glaube, in Deutschland hat das tatsächlich sehr, sehr viel am Ansehen der Kirche als Institution geschadet. Bernd, glaubst du auch, dass das hier quasi die Ursünde war und gerade die deutsche Kirche sich besonders schlecht verhalten hat?
Ich will das gerne in zwei Teilen beantworten. Einmal subjektiv. Ich kann total verstehen, dass Christiane aus ihrer Erfahrung diese Konsequenzen gezogen hat. Ich habe das Missbrauchsdrama in der Kirche eben auch von der anderen Seite erlebt. Also meine Kinder waren 2011 am Canisius-Kolleg in Berlin. Und da wurde das ja alles sozusagen öffentlich gemacht. Und von Pater Mertes, der wiederum auch katholisch ist.
Da wurde ein Missbrauch, der einige Jahre zurücklag, im Jahr 2011 öffentlich gemacht.
Genau.
Und von der Kirche selbst.
Genau. Und das finde ich, das hat Pater Mertes und die anderen haben das wirklich vorbildlich gemacht in dem Rahmen in Berlin damals. Und dass sie das so gemacht haben, hat auch mit ihrem Glauben zu tun und auch mit einer bestimmten Art Tradition in der Kirche. Also nicht nur die Verdeckungs- und Vertuschungsfraktion ist katholisch, sondern auch die andere. Das war jetzt meine stärkere Erfahrung. Deswegen würde ich da so drauf antworten. Und dann würde ich gern einmal, wie ich es gesagt habe, was in den letzten paar Jahren passiert ist, aus meiner Sicht, dass der subversivste, stärkste Teil, auf den zumindest katholische Kirche gerichtet ist, nämlich, dass alle Menschen gleich sind und das Gebot der Nächstenliebe. Das ist, glaube ich, wichtiger geworden, weil die westliche Welt christlich geprägt war, gar nicht natürlich nur katholisch, sondern christlich geprägt war, waren Nächstenliebe und die Gleichheit aller Menschen schon tief verankert. Und jetzt sehen wir eine Bewegung in den westlichen Ländern, wo man sich genau dieses von den Schultern schütteln will. Und wo man so sozusagen die Säkularisierung, von der man nur sagen kann, ja gut, dann gehen die Leute nicht mehr in die Kirche, ist auch okay, so weit durchschlägt, dass sozusagen dieser Kern verloren geht. Und die Demokratie braucht, das lernen wir jetzt, Nächstenliebe und den Anspruch, dass alle Menschen gleich sind. Und deswegen ist das, was Kirche verkörpert, worauf sie gerichtet ist, nicht, dass sie sich immer daran hält, ist schon wichtiger geworden in den letzten 3-4 Jahren, finde ich.
Alan sieht das anders, aber gerade deshalb, glaube ich, ist jetzt auch wichtig, welcher Mann, Frauen stehen nicht zur Auswahl, der nächste Papst wird. 133 Kardinäle aus aller Welt werden in Rom zum Konklave zusammenkommen in den nächsten Tagen, um zu entscheiden, wer diese entscheidende Machtposition einnimmt. Christiane, in dem gerade aus den Kinos rauskommenden Film Konklave wird diese Papstwahl als ein riesiges Ränkespiel dargestellt. Kannst du uns das mal kurz einordnen? Ist die Papstwahl tatsächlich ein reiner Machtpoker oder ist in dem Film auch sehr viel quasi Hollywood und der filmischen Dramaturgie geschuldet? Ist es in Wahrheit viel unspektakulärer?
Meine Erfahrung mit dieser Institution ist, dass es in Wirklichkeit viel schlimmer ist, als es sich Filmemacherinnen und Filmemacher ausdenken. Aber die schöne Pointe ist ja dann, also ich meine, der Wahlkampf um die Nachfolge von Franziskus hat ja schon zu Lebzeiten stattgefunden. Das hat man ja schon gemerkt, vor allem in den vergangenen Jahren. hat man ja diese Machtkämpfe schon gemerkt. Um das klein bisschen Bewegung, das er da reingebracht hat, wurde ja schon allerheftigst gestritten. Er wurde bekämpft, er wurde von manchen auch gar nicht als Papst akzeptiert und so weiter. Aber Tatsache ist, es gibt Wahlkämpfe, wie in der Politik auch. Der Trick besteht nur dann nachher eben darin, dass sich dann der neu gewählte Papst auf den Balkon stellt und sagt, ich bin ein demütiger Diener, mir geht es gar nicht um Macht. Ich denke schon, dass eine gewisse Wahrheit drin liegen würde, wenn der mal sagen würde, das würde ich mir eigentlich vom nächsten Papst wünschen. Wow, Leute, auf dieses Amt habe ich hingearbeitet, seit ich 4 Jahre alt bin. Ich habe alle Entbehrungen auf mich genommen, um Papst zu werden. Das sagt natürlich keiner, weil Macht ja, man sieht sie ja, man kann sie mit Händen greifen, sie wird auch inszeniert und ist trotzdem ein völlig tabuisiertes Thema.
Das klingt natürlich jetzt vollkommen ernüchternd. Also ich glaube, in der Reinform so. Denkt man doch, oder wahrscheinlich denkt es auch keiner, aber die Reinform ist doch so, dass die Kardinäle da in dieser Zeit des Abgeschiedenseins, auch die Handys müssen abgegeben werden, versuchen, den Heiligen Geist zu spüren, dass der ihnen sagt, wer denn jetzt der geeignete Kandidat ist, um als Papst die Gemeinschaft der Gläubigen in die richtige Richtung zu führen. Es wird auch abgegeben, die Stimme quasi unter einem riesigen Michelangelo-Gemälde, das jüngste Gericht, was auch nochmal so versinnbildlicht, okay, also deine Entscheidung, die ist wirklich, da solltest du es dir nicht so leicht machen. Das ist also alles naiv, wie wenn Leute so darauf blicken, ja?
Ja, ich halte das ist natürlich Teil der Erzählung und es funktioniert ja auch nur mit dieser Spannung. Es funktioniert natürlich nur so, indem man dann hinterher oder auch schon vorher sagt, auch hier Kardinal Wölki hat ein schönes Interview gegeben, der ist ja auch dabei, der Erzbischof von Köln, dass es selbstverständlich ausschließlich um den Heiligen Geist geht und dass der dann auch da niederkommt. Früher war ja auch das Dach offen, damit der da besser landen konnte, dieser Heilige Geist. Ja, das funktioniert eben so, dass das erzählt wird. In Wirklichkeit geht es aber selbstverständlich um Macht. Es geht ja um eine Kursbestimmung. Es geht darum, wer legt den künftigen Kurs der römisch-katholischen Kirche fest. Und dabei geht es schon um die Fragen, die wir hier diskutiert haben. Wie positioniert man sich, auch politisch? Und das ist doch völlig klar, dass die da mit harten Bandagen kämpfen und nicht im Dauergebet fast buddhistisch verharren. Das ist doch, finde ich jetzt, es würde mich eher besorgen, wenn es anders wäre.
Vor diesem Hintergrund ist interessant, dass Franziskus selbst 80% der Kardinäle ernannt hat in den vergangenen 12 Jahren, die jetzt wahlberechtigt sind. Da erscheint es jetzt erstmal gar nicht so realistisch, dass es eine Art Anti-Franziskus wird, also eine Art konservativen Rollback gibt, oder kann in dieser Konklave alles passieren?
Also ich traue mir keine Prognose zu, wer Papst wird. Ich glaube, dass da wirklich einiges passieren kann. Es gibt viele, auch unter den Kardinälen, die Franziskus ernannt hat, die eben, so wie er über sich selber gesagt hat, vom anderen Ende der Welt kommen, ne, aus europäischer Sicht. Ich glaube, dass auch von den Kardinälen, die Franziskus ernannt hat, keineswegs alle oder vielleicht noch nicht mal die Mehrheit, mit der Bewegung einverstanden sind, auch mit der Irritation, die er in diese altehrwürdige Institution gebracht hat. Die hat zwar nicht zu einem wirklichen greifbaren Reformergebnis geführt, aber man hat ja schon gemerkt, dass er da Prozesse angestoßen hat, die ungewöhnlich waren. Und damit sind längst nicht alle einverstanden. Er war jetzt 12 Jahre im Amt, das ist keine kurze Amtszeit. Und es könnte sein, dass eine Mehrheit sagt, jetzt ist wieder Zeit für jemanden, der uns in ruhigere Gewässer führt. Also so wie Benedikt oder Johannes Paul II.
Ellen, ich habe eben interessiert zugehört, dass du ziemlich bestimmt gesagt hast, der nächste Papst wird aus Afrika kommen. Weißt du vielleicht schon mehr?
Nein. Ich habe nur gesehen, was du auch schon gesagt hast, in Afrika und in Asien wächst der Anteil der Katholiken im Vergleich zur Bevölkerung und bei uns in Europa geht sie zurück. Auch in Nordamerika geht sie trotz J.D. Vance, Vizepräsident, Katholik, Konvertit, auch zurück oder vielleicht wegen ihm. Und das Schwergewicht, das Zentrum des Katholizismus, wenn man das geografisch ausrechnen würde, liegt ungefähr in Senegal. Und da wäre es nur gerecht, wenn es ein afrikanischer Papst wäre, der vermutlich sagen wir, franziskanisch im Sinne des jetzigen Papstes wäre, insofern er sozusagen postkolonial wäre und die kapitalistischen Mächte angreifen würde und alle Schuld für den Klimawandel bla 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 uns vor die Tür legen würde und dem es auch vollkommen egal ist, was Putin macht. Aber auf der anderen Seite würde er, anders als Franziskus, wahrscheinlich gar keine Worte zugunsten von homosexuellen, queeren Menschen und so weiter, Frauen, sondern er wäre da wahrscheinlich noch, wenn es überhaupt möglich ist, noch konservativer sein als Johannes Paul II. Oder Benedikt.
Ja, Franziskus war, wie gesagt, der erste Papst aus Lateinamerika. Aus Afrika gab es noch keinen, aus Asien gab es noch keinen. Die Frage an dich, Bernd, wie wichtig das wäre, auch als Zeichen. Und nur noch mal zur Einordnung, also bis vor ein paar Jahrzehnten kam eigentlich fast jeder Papst aus Italien. Insofern wurde da schon das Spektrum erweitert. Aber es gibt jetzt auch viele Italiener, die sagen, so ist es auch mal wieder Zeit, irgendwie, dass der Glaube mal wieder dahin zurückkehrt, wo er herkommt.
Nach Jerusalem. Da ist ja auch einer im Spiel. Ich will nur eine Bemerkung noch machen zu dem etwas gruseligen Beschreibung von Christiane von Konklave. Ich würde mal vermuten, dass das Konklave ungefähr so achtsam und zart beseitet ist wie eine Regierungsbildung in Deutschland gerade. Also das sind auch alle nur, sind jetzt nur um die Sache und es geht nur darum, dass der Beste auf den besten Platz kommt und so, das ist ja klar. Ja.
Gut, da hatten wir gerade mit der aktuellen Regierung natürlich wirklich sehr viel Glück.
Genau, so ist es. Also, und was die Frage angeht, wie wichtig ist es, dass jemand ist aus Asien oder Afrika, abgesehen von der sarkastischen Bemerkung von Ellen, die in dem Fall auch, glaube ich, ganz gut das beschreibt. Für mich ist das Wichtigste, dass die Hauptbewegung, die globale stärkste Hauptbewegung momentan von der Kirche nicht Besitz ergreift und nicht die Führung übernimmt, nämlich das autoritäre, für mich unchristliche Christentum. Und also das Christentum, was die Barmherzigkeit rausprügeln möchte und was kein sich selbst verpflichtendes Christentum ist, sondern ein Anmaßungschristentum, dass so jemand nicht kommt, also nicht jemand aus dem amerikanischen J.D. Vance-Stall oder
ein Trump-Kandidat unter den Kardinälen. Ein
Trump-Kandidat, genau, also dass die Kirche, die katholische Kirche nicht den Weg der orthodoxen Kirche geht. Da also sei er Afrikaner auch noch am Ende, umso besser.
Christiane, gibt es denn solche, also jetzt mal flapsig gesagt, Trump-Kandidaten, die das, was der politische Rechtspopulismus, Rechtsextremismus will, das quasi von höchster christlicher Warte aus adeln könnte?
Selbstverständlich. Also das Wort christlich ist ja markenrechtlich nicht geschützt. Da steckt ja alles drin. Das kann rechtsautoritär sein, das kann eben menschenverachtend sein, das kann Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Gleichheit aller Menschen sein. Und dieses ganze Spektrum findet man selbstverständlich auch in der römisch-katholischen Kirche. Es gibt ein vielleicht zahlenmäßig nicht so großes Lager, aber doch finanziell und auch personell, also durch die Positionen, in denen die Personen sind, einflussreiches Lager, rechtskatholisches Lager, das mit den Rechtsevangelikalen zum Beispiel in den USA, aber auch weltweit ja zusammenarbeitet. Also zur religiösen Rechten gehört auch ein katholischer Teil, ja.
Was ich in der Vorbereitung gelernt habe, ist, dass eine gewisse Bedeutung diese sogenannte Generalkongregation hat, also eine Zusammenkunft der Kardinäle, auch derjenigen, die nicht wählen dürfen am Ende im Konklave, weil sie zu alt sind. Und dass da tagelang, also quasi beginnend mit morgen bis zum Beginn des Konklaves debattiert wird. Auch darüber, wo wollen wir hin als Kirche, welche Strömung ist richtig. Und das ist wohl auch etwas, wo der nun verstorbene Papst Franziskus, den damals im Jahr 2013 auch kaum jemand auf dem Zettel hatte als Favoriten, sich durch Wortbeiträge nach vorne gespielt hat und auch die Kollegen davon überzeugen konnte, dass das hier wohl ein charismatischer Anführer wäre, so dass am Ende alle Prognosen, also im Vorfeld, wer hier ein Favorit ist, wahrscheinlich nicht zutreffen werden. Oder wie schätzt du das ein, Christiane?
Also 2013 war auch eine besondere Situation. Da war ja ein Papst zurückgetreten. Das ist ja nochmal eine andere Situation als jetzt, wo ein Papst gestorben ist. Aber dieser Rücktritt von ausgerechnet dann auch noch Benedikt dem 16., der ja das fortführen sollte, was Johannes Paul II. Begonnen hatte, der als Fels in der Brandung ja gewählt worden war 2005, dass nur ausgerechnet Benedikt XVI. Zurückgetreten war. Das hat, glaube ich, jedem in dieser Veranstaltung die Krise deutlich gemacht, dass man was ändern muss. Und das muss, so habe ich es in Schilderungen gelesen, das muss eben der Moment dieses Erzbischofs aus Buenos Aires gewesen sein, der dann mal ausgesprochen hat, was wahrscheinlich viele dachten, wir können so nicht weitermachen, wir müssen, ich habe es eben schon genannt, wir müssen diesem theologischen Narzissmus, dieser Selbstbezüglichkeit ein Ende setzen. Das hat dann wohl überzeugt. Ob die Situation jetzt als genauso krisenhaft wahrgenommen wird, kann ich nicht sagen. Die Umstände sind jetzt andere.
Apropos Narzissmus, wir kommen zum Schluss unserer Diskussion noch kurz vom Heiligen Vater zur Heiligen Julia zurück ins irdische Deutschland, denn auch hier tobt seit letzter Woche eine Debatte, angestoßen von der neuen Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, von einer Partei, die vielen Irritationen zum Trotz immer noch das C im Namen trägt. In einem Interview mit der Bild am Sonntag sagte Klöckner, ich zitiere, wenn Kirche manchmal zu beliebig wird oder zu tagesaktuellen Themen Stellungnahmen abgibt, wie eine NGO, und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick hat, dann wird sie leider auch austauschbar. Ich meine, klar, kann sich Kirche auch zu Tempo 130 äußern, aber dafür zahle ich jetzt nicht unbedingt Kirchensteuer. Also zum Hintergrund, es gab tatsächlich eine Petition an den Deutschen Bundestag für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen von der katholischen Kirche. Alan, wenn du das hörst, was denkst du darüber, hat Julia Klöckner recht?
Ich muss zwei Sachen dazu sagen. Erstens, wenn die Kirche sich gegen Tempo 130 ausgesprochen hätte, hätte Frau Klöckner das vielleicht nicht gesagt. Also da ist eine Menge Heuchelei im Spiel. Und da zu sagen, dass sie grundsätzlich recht hat, fällt mir schwer, aber sie hat grundsätzlich recht. Also
warum?
Ja, weil es so ist, wenn die Kirche sich zur Partei macht, dann macht sie sich die, also in einer Demokratie, wo es derart verschiedene Meinungen gibt und um alles gestritten werden soll, macht sie sich die Hälfte der Bevölkerung oder ein großer Teil der Bevölkerung zum Feind. Sie sollte aber für alle Mitglieder da sein und ihnen Trost und Rat geben in ihrem tagtäglichen Leben. Und dazu gehört, also die kann jedem Katholiken sagen, fahr nicht schneller als 130, meinetwegen. Aber nochmal, diese Einmischung in die Politik, das tut der Kirche, glaube ich, wirklich nicht gut. Es ist nur schade, dass Julia Klöckner das sagt, weil es die Politik ist, die ihr nicht passt.
Bernd, wie siehst du das?
Also es gab ja sehr starke linke Kritik aus dem linken Spektrum an Julia Klöckner für diese Bemerkung im Sinne von Cancel-Kultur und so. Und das finde ich total überzogen. Sie kann als Katholikin, auch als Bundestagspräsidentin, kann sie auch Kritik an der katholischen Kirche üben. Es ist übrigens eine der leichtesten Übungen überhaupt. Also das ist ja, so, ist ja sozusagen wie so ein Morgengruß, dass man Kritik an der katholischen Kirche übt. Also muss man jetzt nicht sehr mutig für sein. Aber in der Art, wie sie das gemacht hat, darin sieht man schon auch ein Problem, nämlich erkennt man ein Problem, auch ein Problem der CDU insgesamt, nämlich, dass sie sagt, dafür zahle ich keine Kirchensteuer. Ja, dies ist immer die Reduktion im Bild, das Menschenbild der Politik ist, dass der Mensch ein Konsument ist und dass er so vom Staat und von der Kirche und von wem auch immer sozusagen Dienstleistungen fordern kann für das Geld, was er gibt. Also ich finde auch gut, wenn man öffentlichen rechtlichen Rundfunk kritisiert, und kann man aber nicht immer sagen, aber dafür zahle ich keine Rundfunkgebühren. Oder wenn man die Politik kritisiert, aber dafür zahle ich keine Steuern. Dieses enge Menschenbild ist wirklich unchristlich, das muss ich mal so deutlich sagen. Und daran krankt buchstäblich die CDU. Nicht, dass sie so unchristlich wäre nur, sondern sie wird mit dieser Art von Menschenbild auch keine Politik machen können. Mir graust vor diesem dieser Politik, die liefern will und die den Konsumentenbürger bestärkt. Und deswegen, das fand ich das Schlimme an diesem Interview.
Christiane, du berichtest über Kirchen seit langem sehr intensiv. Was meinst du? Ist da was dran? Hat sich der Fokus der Kirchen tatsächlich zu sehr vom spirituellen Begleiter, Sinnstifter zum Tagespolitischen hin verschoben?
Das finde ich überhaupt nicht. Also das ist ja auch kein Entweder-Oder, sondern das ist ein Sowohl-als-Auch. Für mich, muss ich sagen, war die Kritik von Frau Klöckner populistisch. Das ist das, was ich von populistischen Kreisen seit Jahren schon höre und lese. Das kommt zu jedem Kirchentag, das kommt zu jedem Katholikentag. Da heißt es, oh, die evangelische Kirche ist doch auch bloß eine NGO. Die Kirchen, die machen Gottesdienste, die machen nach wie vor immer noch Trost und Seelsorge, ja. Und sie nehmen politisch Stellung. Ich kann mir auch keine Kirche vorstellen, die nicht politisch Stellung nimmt. Ich bin nicht der Auffassung, dass es allein das Kirchliche, das Wort kommt ja dann auch ganz oft, Kerngeschäft ist, jetzt nur noch Gottesdienste zu feiern und Sterbende zu begleiten. Das ist einfach nicht so. Es ist doch unmöglich für eine Kirche, nicht politisch zu sein. Würde sie schweigen zum Beispiel zur Migrationsdebatte, wie sie im Wahlkampf vor einigen Monaten stattgefunden hat und wie sie sich ja eigentlich auch noch fortsetzt, dann wäre das doch nicht politisch, sondern dann wäre das ein ziemlich politisches Schweigen, wo es sie doch eigentlich zu Worten drängen müsste. Ich meine, Frau Klöckner hat den Kirchen nicht das Wort verboten. Sie kann was sagen, sie kann das alles kritisieren. Das ist alles Teil einer pluralen Debatte. Aber ich finde es richtig und wichtig, dass die Kirchen in einer pluralen Gesellschaft Stellung nehmen, ob die das jetzt für oder gegen Tempo 130 tun. Der konkrete Auslöser war, dass sich die Beauftragten der beiden Kirchen ja kurz vor der Wahl geäußert haben. Ich glaube, das war der Aufreger und gar nicht so sehr Tempo 30, sondern dass die sich zur Migrationspolitik der CDU geäußert haben.
Genau, darauf wollte ich auch eingehen. Ende März war es, als Friedrich Merz mit seinen Migrationsbeschlüssen zum ersten Mal eine Mehrheit mit der AfD im Deutschen Bundestag in Kauf nehmen wollte, letztlich auch in Kauf genommen hat. Da gab es Kritik von den Kirchen mit Bezug vor allem auf die Einschränkung des Familiennachzugs für Geflüchtete. Schrieb das katholische Kommissariat der deutschen Bischöfe zusammen mit den Bevollmächtigten des Rates der evangelischen Kirche. Die Familie ist ein sehr hohes Gut, das es zu schützen gilt. Die Vorschläge der Union hätten weder die Attentate in Aschaffenburg noch Magdeburg verhindert. Ihr Fazit, der Gesetzentwurf ist aus Sicht der Kirchen daher nicht geeignet, zur Lösung der anstehenden migrationspolitischen Fragen beizutragen. Das war historisch gesehen durchaus etwas Neues, dass die katholische Kirche es gewagt hat, so offen gegen die Union sich zu stellen. Das war einfach in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik undenkbar. Ich persönlich erinnere mich ehrlich gesagt aus meiner Kindheit noch aus der Dorfkirche, dass der Pfarrer da am Wahltag gesagt hat, also zum Abschluss, als man dann rausging aus der Kirche, ihr wisst, liebe Brüder und Schwestern, wo ihr heute euer Kreuz machen sollt. Und damit war die CDU gemeint, wenn man außerhalb Bayerns wohnte. Bernd, warum glaubst du, haben sich die Kirchen und die christlichen Parteien doch etwas entfremdet? Oder ist das gar nicht der Fall? War das nur diese eine Sache, über die sich Frau Klöckner dann offenbar auch sehr aufgeregt hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, dass die CDU selber auch von der Säkularisierung betroffen ist. Es, also man zahlt ja sowieso nicht Geld in die katholische Kirche, weil die dies oder jenes macht, sondern weil man gläubig ist und weil man findet, dass die katholische Kirche, der ein guter Rahmen ist, um diesen Glauben zu stärken und zu leben. Und ich glaube, dass der Glaube einfach nachgelassen hat, auch in der Union. Und hinzu kommen natürlich jetzt bei der Migrationspolitik, hat sich die Gesellschaft aus verschiedenen Gründen für eine neue, also die in ganz Europa, aber vielleicht auch in Nordamerika, für eine Härte entschieden, für die kann man auch Argumente finden, aber eine Härte, die sehr schwer zu vereinbaren ist mit sehr vielem, was in der Bibel steht. Damit ist die Sache noch nicht entschieden politisch oder so, aber das ist ein wahnsinniges Spannungsverhältnis. Und da jetzt aber Europa und Deutschland beschlossen hat, dass es einen harten Kurs bei der Flüchtlingspolitik fahren will, finde ich es total wichtig, dass wenigstens eine relevante Organisation wie die katholische Kirche sagt, es gibt hier auch ein Problem. Haltet ein, das sind auch Menschen und das sind nicht nur Flüchtlinge. Und man sieht ja in den USA bei der Trump-Regierung, wohin das führt, wenn niemand mehr mit Wirkung einsprechen darf gegen bestimmte Art von Rhetorik gegen Migranten und Migrantinnen.
Alan, blickst du darauf? Ist so diese frühere Symbiose C-Parteien und katholische und auch evangelische Kirche, ist da was gebröckelt? Kann das noch wieder zusammenfinden?
darf ich vorweg sagen, dass ich ausnahmsweise so ziemlich allem, was Bernd gerade gesagt hat, zustimme.
Hey, jetzt machen wir Schluss.
Aber ganz sicher ist es so, dass die CDU inzwischen einfach eine ganz normale konservative europäische Partei ist und sie ist, wenn sie es jemals war, nicht wirklich geleitet von christlichen Grundsätzen und kann es auch gar nicht sein. Sie muss Politik und Realpolitik machen. Und da finde ich es gut, wenn es Gegensätze zwischen Realpolitik und Religion und Glaube gibt.
Christiane, die abschließende Frage zu unserem Großthema des heutigen Podcasts. Kannst du dir gerade mit Blick auf den künftigen Papst eine Entwicklung deiner ehemaligen Kirche vorstellen, dass du in 5 oder 10 Jahren sagst, hey, die haben den Schuss gehört, derjenige, der künftig der Papst ist, hat hier wirklich entscheidende Weichen gestellt. Ich mache da wieder mit, ich trete wieder ein.
Ich bin ja nicht wegen eines Papstes ausgetreten und werde auch wegen eines Papstes nicht wieder eintreten. Ich kann eigentlich auf die Frage ja nur sagen, was ich mir wünschen würde. Und Das geht schon in die Richtung, die Bernd Ulrich gesagt hat. Ich würde mir tatsächlich eine starke Stimme wünschen gegen diese autoritären Bestrebungen dieser Zeit, wohl wissend, dass auch die katholische Kirche ein autoritäres Gebilde ist. Aber ich halte es eben für wichtig, dass es eine weltweit gehörte Stimme gibt, die für Menschenwürde eintritt, die eben auch für Gleichberechtigung aller Menschen, aller Geschlechter, aller sexuellen Orientierung eintritt. Das wäre so meine Vision, ja, mit Blick auf die Frauen auch mein Wunsch an die Kirche, an die Adresse der zunehmenden Chauvis dieser Welt, dass ich deswegen eintreten würde, das kann ich jetzt hier nicht versprechen.
Das bleibt also spannend. Ich hatte euch drei auch noch gebeten, jenseits unseres Hauptthemas eine Rubrik aus dieser Woche mitzubringen, die euch besonders aufgefallen ist. Ein Thema, über das wir noch kurz hier reden wollen. Und wir fangen an mit dir, Bernd.
Das Eigentor der Woche.
Ja, das ist irgendwie unterirdisch verbunden mit unserem Thema, weil das Eigentor der Woche aus meiner Sicht war, dass offenbar Friedrich Merz Jens Spahn zum Fraktionsvorsitzenden bestimmen will und damit sowohl machttaktisch als auch richtungstechnisch ein Eigentor geschossen hat. Meine Kollegin Mariam Lau hat zutreffend geschrieben, da es einige Leute in der Union schwarz-blau anstreben, um blau-schwarz zu verhindern, und wenn es diese Fraktion gibt, dann wird sie bestimmt irgendwann von Jens Spahn angeführt werden.
Die Frechheit der Woche.
Welche war das, Ellen?
Die Bundesstelle für Suchtfragen. Ich habe jetzt fordert, dass man die Alkoholpreise erhöht, um die Volksgesundheit zu verbessern. Was heißt also die Steuern auf Alkohol? Das heißt, die Reichen dürfen weiterhin teitiger Champagner und tollen schottischen Whisky trinken und die Armen müssen nach billigen Fusel ausweichen. Also das ist zumal sozial ungerecht, aber es ist auch Quatsch. Steuern sind nicht dazu da, uns zu steuern, also mich zu meinem Glück zu zwingen via Preise. Wir sind dagegen, dass ich Gas und Öl verbrate, also mache ich das teurer. Ich bin dagegen, dass ich mehr trinke, also machen wir das teurer. Ich finde, der Mensch hat ein Recht, nicht von der Regierung so gegängelt zu werden. Wenn ich mich besaufen will, dann soll ich mich besaufen dürfen. Wenn ich so dumm bin, etwas anderes ist natürlich besoffen Autofahren, aber das ist ja ohnehin verboten. Also ich finde, diese Art, uns zu gängeln über Steuererhöhung, das ist absolut, ja, eine Frechheit.
Prost, Christiane.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Den habe ich tatsächlich bei uns aus dem eigenen Programm, aus einem Podcast, Der Neue Westen. Da geht es um die Frage, hat die liberale Demokratie noch eine Zukunft? Und da geht es vor allem um Trump, und der Politikwissenschaftler, der dort antwortet, sagt dann auf die Frage, wie es um die Demokratie in den USA steht: Trump wäre gern ein Diktator, aber er ist noch keiner. Also das ist mein Hoffnungsschimmer der Woche, dass da noch ein bisschen Spielraum ist. Ansonsten ist ja, glaube ich, klar geworden, dass ich nicht so optimistisch auf die Dinge drauf schaue.
Der Hoffnung schließen wir uns, glaube ich, alle an. Ich habe zum Schluss eine allerletzten Bitte, den Blick in die Zukunft. Was glaubt ihr, was am Ende der künftigen Woche hier im Apofika Presseclub das Thema Nummer eins ist, das Thema, um das man nicht drumherum kommt, weil ja, es einfach so gewichtig ist. Ich fange mit dir, Bernd, an. Was glaubst du?
Und nächste Woche?
Ich vermute mal die Kabinettsbildung. Also wenn die noch eine Woche weiter warten und der arme Habeck und die arme Annalena Baerbock durch die Welt reisen müssen ohne Auftrag, das wäre schlimm.
Alan, was glaubst du? Das Thema der Woche, nächste Woche?
Ich fürchte, es wird einen Diktatfrieden für die Ukraine geben zwischen Putin und Trump.
Das wäre dann tatsächlich ein Thema, über das wir hier reden müssten. Und Christiane, was ist deine Vermutung?
Nächste Woche ist Evangelischer Kirchentag in Hannover, vergisst man, vor lauter Papst. Und da macht zum
Beispiel...
Da machen
wir eine Titelgeschichte.
Nein, ich wollte... Wahrscheinlich macht die Zeit eine Titelgeschichte. Ich wollte aber sagen, da macht Friedrich Merz eine Bibelarbeit. Da sollten wir doch alle mal zuhören.
Oh, das wäre dann schon der zweite Presseclub mit schwer christlichem Schwerpunkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es wirklich so weit kommt. Heute, das war sehr erhellend, hat auch mir großen Spaß gemacht. Schönen Dank, dass ihr dabei wart und mitdiskutiert habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine gute Woche.
Danke.
Danke. Danke. Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.